Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Willkommen zu Folge Nummer 16 und Happy New Year, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit, Abenteuer, tolle Erlebnisse, aber auch die nötige Ruhe, um all das genießen zu können. Mal schauen, was uns 2026 so alles bringt.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
Folge Nummer 16, heute mit einem besonderen Gast. Ich weiß, das sage ich oft, aber es ist für mich ja auch immer wieder eine Ehre, mit so tollen Reitern sprechen zu dürfen und dass sie sich öffnen und hier im Podcast auch so aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr wisst ja schon, wer heute kommt. Julia Krajewski, Olympiasiegerin in Tokio mit ihrer Mandy. Aber Julia hatte nicht nur Olympiasiege, sondern ist auch den steinigen Weg vorher gegangen. Und ich finde ja, dass man über Mandy gar nicht so viel weiß. Sie kam irgendwie aus dem Nichts und dann war sie Julias Top-Pferd und hat sie zur ersten Olympiasiegerin der Vielseitigkeit gemacht. Darüber sprechen wir heute und auch noch über vieles andere. Diese Folge wird unterstützt von Fritz und Frodewin. Hochwertige, in Deutschland handgefertigte Bürsten für Pferde und Hunde. Elegant und schön, aber vor allem robust, langlebig und angenehm in der Handhabung. Julia und ich nutzen die Bürsten ja schon seit einiger Zeit im Alltag und wir sind wirklich beide sehr zufrieden. Und das Beste? Viele Modelle könnt ihr mit eurer persönlichen Gravur versehen lassen. Schaut mal vorbei auf fritzundfrodewin.de und mit dem Code Juliane und FF10 spart ihr 10%. Habe ich natürlich auch alles in den Shownotes nochmal notiert und da findet ihr auch den Link. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Erstmal herzlich willkommen zurück im Podcast, Julia.
Ja, danke schön. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Du bist ja im schönen Italien. Ich glaube, tatsächlich lässt es sich dort ein bisschen besser überwintern, oder? Als, was habt ihr für Wetter gerade?
Die letzten Tage waren sehr sonnig. So Pullover-Wetter. Also ich habe schon Pullover an draußen, aber Jacke brauche ich dann irgendwann nicht mehr. Aber wenn es dann abends, dann wird es auch kühl. Sagen wir nachts so 5, 6 Grad, aber tags so Sonne und 16, 17 Grad ist in Ordnung. Komme ich gut mit zurecht. Übersteht man auch mal dann den Regentag ganz okay.
Obwohl, bei uns sind gerade auch 12 Grad, ne, tagsüber.
Ist mit oder ohne Regen?
Ja, eher Regen, ja. Ich würde auch tauschen.
Das ist ja das Schlimme. Deutschland kann ja nur entweder kalt und Sonne oder nass, warm und nass.
Das ist richtig. So, jetzt haben wir schon ein paar Podcast-Folgen zusammen aufgenommen. Aber heute dachte ich mir, wir widmen uns mal einer Pferdegeschichte. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du mal über Mandy berichten willst. Und du hast gleich gesagt, über Mandy erzähle ich ja eigentlich immer ganz gerne. Also, wir starten ganz vorne. Wie bist du zu ihr gekommen? Erinnerst du dich an das erste Treffen?
Und also die erste Begegnung, da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Aber Mandy ist eigentlich erst bei mir in Brit gekommen. Also die Miriam Meilemanns, die damals auch hier den Samurai du Thau und Obgar Louvo gefunden hatte, quasi in Frankreich, die hatte auch Mandy gekauft. Ich glaube, sie hatte die 5-jährig, also jetzt nicht 3-jährig, sondern irgendwie schon, die war schon ein bisschen springen gegangen in Frankreich, hatte die gekauft, selber ein bisschen geritten und dann gesagt, ach hier, willst du den mal probieren? Ist, glaube ich, ein ganz interessantes Pferd. Dann war sie erst mal bei mir im Stall und ich, was direkt auffällig war, dass die irgendwie so eine, die hat so eine Präsenz und die steht immer so ein bisschen über den Dingen, finde ich. Die kann auch alleine sein, die kann man allein verladen, die ist sich selbst irgendwie genug, die ist auch nie nervig im Sinne von, die tänzelt dann so rum und weiß nicht so richtig, sondern ich hatte immer das Gefühl, wenn die ein bisschen in der Dressur oder sonst auch so ein bisschen an ist, dann gefühlt bewusst. Also ich habe immer das Gefühl, das Pferd macht nichts unbewusst. Was nicht heißt, dass sie alles immer gemacht hat, also Scheren oder so, überhaupt nicht ihr Ding. Hat sie sich manchmal sogar hingelegt, fast weil die so kitzlig war. Jetzt habe ich eine bisschen bessere Schermaschine, vielleicht wird es besser gehen, aber wenn sie was nicht gut fand, dann auch deutlich nicht gut, aber so immer irgendwie mit sehr viel Übersicht. Also das Pferd, die war immer sehr präsent, fand ich. Und am Anfang, also gut, schnell galoppieren und hoch springen, das war von Anfang an installiert. Ich glaube, das gehört zur Grundausstattung. Und alles andere mussten wir so ein bisschen erarbeiten. Also ich habe den ersten Winter viel Zeit damit verbracht, aus dem Trab zu springen, Bremsen zu üben und so weiter. Das war jetzt nicht naturgegeben, aber von Anfang an, und ich hatte dann auch der ein oder andere, der mir sagt, ja, weiß ich nicht, und dann setz dich mal drauf. Wenn du dich draufsetzt, hast du so ein richtig krasses Gefühl von irgendwie so, die hat ein paar PS mehr. Ich wusste schon ziemlich früh gedacht, also wenn du das wirklich so hinkriegst, dann ist es ein besseres Pferd, wirklich so ein Pferd auf einem anderen Level, weil die sich irgendwie immer schon extra angefühlt hat. Obwohl jetzt auch noch nicht alles so funktionierte, sag ich mal. Und dann habe ich die erstmal geritten. Und dann so, ich glaube, nach einem halben, dreiviertel Jahr stand irgendwie zur Debatte, ja, soll die jetzt bleiben oder verkauft werden oder gehen. Und dann, das habe ich nämlich letztens auf meinem Handy gefunden, habe ich, weiß nicht, habe ich den Professor Heike gesagt, ich habe da ein ganz gutes Pferd. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Pferd werden kann. Ob er da vielleicht mit einsteigen möchte und ich dann auch. Und dann sind wir also erst drei Mitbesitzer gewesen. Und so ein französisches Pferd in Deutschland als junges Pferd hat ja keinen riesigen Auftrag, sondern hat die so ein bisschen Geländepferdeprüfung gemacht und Springpferde und dies und das, hat auch nicht so viele Geländepferdeprüfungen gewonnen. Ich glaube, keine, weil war jetzt nicht so, ich sag mal, am kleinen Finger da durchzusteuern immer. Jetzt war mal so ein bisschen zu viel PS noch zu handeln, aber hat das eigentlich ja von Anfang an irgendwie immer gut gemacht. Wobei sie schon mal, also wenn, ich glaube, die in ersten Prüfungen, wenn was nicht so gut war, die konnte mal am Graben gucken. Irgendwo ist sie auch mal in einem Graben abgebogen. Ich hatte in der Zeit Sam und auch Chipmunk und die war jetzt nicht so, also das war ein sehr, sehr gutes Pferd und ich war auch irgendwie immer davon überzeugt, dass sie gut ist, aber war jetzt nicht so der Fokus drauf, will ich mal sagen. Also die ist so ein bisschen unterm Radar irgendwie mitgelaufen, was wahrscheinlich auch ganz gut war, weil sie auch ein sehr großes Pferd und viel Körper irgendwie und musste das auch alles erstmal sortieren. Und ich glaube, wenn die vielleicht ein deutsches Pferd und sagt, ah, hier Bundeschampionat wäre cool oder das wäre cool oder ich hätte sonst keinen gehabt und hätte gesagt, also irgendwie jetzt muss er mal was machen und dann probieren wir mal das Nächste, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut gewesen für sie, aber weil da nicht, war kein Druck hinter, die ist so mitgelaufen. Und ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll, weil es brauchte schon so seine Zeit, alles mit ihr.
Ja, das habe ich tatsächlich auch recherchiert, dass ja, also dieser 2010 geboren, war dann, glaube ich, ab 2016, irgendwie so ab sechsjährig bei dir. Und ja, 2016, 17 hattest du ja Sam und Chip, die ja absolut außergewöhnliche Pferde sind. Oder zu der Zeit bei dir dann ja auch schon waren. Wie hat Mandy da dazwischen gepasst? Also ich meine, du hast ja immer mehrere Pferde, ist klar, aber das ist natürlich dann für so ein Pferd, wenn die so ein bisschen wachsen kann, wie du sagst, wahrscheinlich auch ganz gut. Was fiel ihr denn von Anfang an leicht und was eher schwer? Also die ist ja von der Abstammung eher ein Springpferd. Ich habe nicht so viel Ahnung von Abstammung, aber...
Ja, also französisches Springpferd. Also die hat unheimlich viel Energie und Willen und aber trotzdem Übersicht am Sprung. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann irgendwie zum Sprung galoppieren. Ich könnte drei, vier Galoppsprünge vorher die Zügel auf den Hals legen und die würde was aus dem Sprung machen. Die würde da nie dumm reinrennen oder jetzt auch nicht abbiegen oder ne, weil so einfach die kann den Sprung lesen. Und das hat man ja nicht bei jedem. Also wenn man mal bei einem anderen Pferd die Zügel drei Galoppsprünge vorher auf den Hals legt, da kann alles passieren. Auch drei, vier Mal hintereinander kann da alles passieren. Und Mandy hat immer da irgendwie immer Übersicht gehabt. Unheimlich viel Vermögen natürlich. Also eine gute Grundbewegung. Jetzt ist sie, sag mal, vom Gebäude nicht unbedingt ein Dressurpferd. Also ich sag mal ein Springpferd, ein bisschen strammere Niere, ne? Ein bisschen geraderes Hinterbein. Denen fällt das jetzt mit der Versammlung nicht zu leicht von Haus aus. Aber trotzdem so die schön bergauf und irgendwie ja auch im Viereck dann eine Präsenz. Das war immer schon da, was eine Weile gedauert hat. Also zum einen ist sie recht stutig, immer schon gewesen, auch zunehmend mehr werden, ehrlich gesagt. Also manche Tage ging das besser und andere Tage ging das ein bisschen schlechter. Und ich sag mal, sich ja ein bisschen kurzen Hals loszulassen, locker, easy durch den Körper zu bewegen und zu springen. Also alles so von diesem, sie legt in alles, was sie macht, 120% rein, hin zu 80% rein, vielleicht auch mal. Das hat schon lange gedauert und das war auch bis zum Schluss immer so das Thema, dass man sagt, also man will ja ne, locker, harmonisch, easy, aber die meiste Zeit wollte sie halt nicht locker, harmonisch, easy, sondern alles oder nichts, so irgendein 1,40-Parcours durchspringen, das hat am meisten Spaß gemacht oder Gelände und nicht da so kompliziert Dressurkringel machen. Und das hat eine Weile gedauert. Also ich glaube, dass bei ihr dann, damit es dann körperlich ging, musste sie einmal im Kopf verstehen, was das jetzt werden soll und dann war es auch okay. So. Wir haben das akzeptiert.
Hast du denn da irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst, die dann zum Erfolg geführt haben? Also ich glaube, gerade Stuten haben ja auch dieses Thema, dieses, ich will nicht loslassen, weil ich bin auch irgendwie ein Kontrollfreak. Und wie man dann so zum Ziel kommt.
Ja, ich habe immer das Gefühl, mit Stuten ist das also immer irgendwo ein Kompromiss, aber auch viel Vertrauenssache und so das Verständnis von, kennt man ja manchmal auch bei sich, das ist zwar jetzt nicht super, aber es ist okay. Wenn wir es gemeinsam machen, fühlt es sich nachher besser an als vorher. Und dann muss aber auch gut sein. Ich durfte bei ihr eigentlich nie 110% wollen, sondern ich musste mit 85 zufrieden sein oder 75. Also es musste schon in die richtige Richtung gehen. Aber wenn das dann soweit okay war, dann haben wir was anderes gemacht. Und dann konnte ich so Schritt für Schritt ein kleines bisschen mehr, aber ich durfte nie möglichst nie über einen Punkt. Also ich weiß noch, teilweise haben wir, aber das war auch noch kurz vor Tokio, da habe ich Wechsel nach rechts geübt, das ging nicht, quer durch die Bahn gesprungen, war nicht, Wechsel nach rechts war weg. So, gut, ist dann so, nächsten Tag wieder ging. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen daran vertrauen, dass es grundsätzlich da ist, aber man muss natürlich auch irgendwie üben, also so dieser Mittelweg zwischen, wir wollen das jetzt auch machen, aber ganz schnell und fein merken, wenn es in die richtige Richtung geht und dann den Druck wieder wegnehmen. Dass sie grundsätzlich verstehen, eigentlich ist das okay, was wir gemeinsam machen. Und wir haben da schon viel, also auch das Drumherum, sag ich mal, gemanagt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die auf ganz komische Art und Weise Zahnraken bekommt. Also die hat alle 4 Monate die Zähne gemacht bekommen, weil die so komische Häkchen an der Außenseite immer bekommen hat. Da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Ja. Also wenn man vor 4 Monaten Zähne gemacht hat, denkt es ja nicht, dass sie da wieder ein Problem haben. Die hatte auch mal einmal so eine Zahninfektion relativ weit hinten, so wo man auch jetzt nicht direkt drauf kommt. Und aber als ich das dann wusste, dass sie da ein bisschen anfällig ist, dann ist sie halt vor jedem wichtigen Turnier, haben wir nochmal glatt gemacht, dann ging das auch. Weil natürlich auch Mandy dann also ein kleines bisschen unwohl ist auch direkt vielleicht ein größeres Problem. Ein anderes Pferd, den stört es vielleicht nicht so, aber sie hat es gestört. Dann war auch so ein Highlight. Dann habe ich einen Dressursattel. Eigentlich hat die sich immer eingeteilt, irgendwie mit so einem Pad drauf. Dann dachte ich so, gut, jetzt next level. Weiß nicht, irgendwie 4 Sterne gegangen, kriegt sie jetzt ihren eigenen. Schön angepasst, passte dann ja eigentlich gut. Dementsprechend irgendwie ein dünneres Pad. Mochte sie nicht, wollte sie nicht. Dann habe ich wieder den eigentlich nicht so gut passenden mit dem dicken Pad genommen. Ja, der war okay. Daraufhin haben wir ihr dann den anderen nochmal so umgebaut, dass wir den noch ein bisschen weiter und dickeres Pad und so. Aber so manchmal so Kleinigkeiten, wo man so dachte, kann jetzt gar nicht sein. Also das müsste doch eigentlich besser sein als vorher. Die zeigte dann immer sehr deutlich, wenn ihr irgendwas nicht so gefiel. Und dann habe ich so lange gesucht, bis ich eine Lösung gefunden habe. Zyklus auch so ein Thema. Also ich habe tatsächlich auch hin und wieder mal, wie heißt es hier, Tagebuch geführt. Und gerade so zwischen März und Juni habe ich auch das ein oder andere Turnier mal so gelegt, dass das in den Zyklus besser reinpasst. Weil ich wusste, an welchen Tagen das wirklich nicht so gut gehen wird mit der Dressur. Oder mit der Gynäkologie von unserem Tierarzt dann hin und her konferiert, wie wir es machen. Weil ja, kurz vorm Eisprung war an Dressurreiten eigentlich nicht zu denken.
Und das hat sie dann gemacht.
Wussten aber auch meine, einfach stramm so, ne? Und das wussten aber auch meine Dressurtrainer schon. Ich sage, diese Woche, also wir können das versuchen, aber die ist kurz vor rossig und das wird schwierig. Als wenn sie dann rossig war, war gut. War eigentlich fein. Aber so die Woche vorher, schwierig. Also da war viel auch Tüftelei dabei, aber eigentlich war das Tagesziel immer, Mandy muss gut zufrieden sein, weil dann war es geil. Also eigentlich gab es nur richtig, richtig cool oder mittelmäßig mühsam.
So. Mittelmäßig mühsam. Aber man muss sagen, auf dem Papier ließ es sich ja doch sehr flott. Also achtjährig gingen sie, glaube ich, schon damals 3 Sterne, was heute ja 4 Sterne ist und so.
Ja, da bin ich erstmal drei Sterne lang, wie ich erstmal glorios hatte mit dem Vorbeilauf am 2. Sprung.
Oh nein.
Weil ich von den Lenken in Strigung, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, 3 Sterne. Also sie hatte es ja sehr, also die wollte immer. Also zu wenig war nie das Problem. Die war auch im Gelände eigentlich an schmalen Sprüngen immer ehrlich. So, man hatte nie Sorge, dass sie jetzt irgendwo grundsätzlich nicht rüber will. Und hat es von daher, hatte man schon das Gefühl, okay, das kommt jetzt schnell und die gibt einem richtig, richtig gutes Gefühl im Gelände. Was länger gedauert hat, war so, dass so ein harmonischen, also ein easy Mittelweg. Ich meine, die war bis zum Schluss auch doll genug und stark genug, aber anfangs hatte ich, also da habe ich am Sprung 2 angefangen, für Sprung 3 zu bremsen. Das hat halt sehr lange gedauert. Irgendwann hatte sie das dann verstanden und dann konnten wir auch ein bisschen schneller reiten. Anfangs waren wir häufig immer sehr langsam. Ich glaube, die ist das erste Mal in die Zeit gelaufen auf 4-Stern-Niveau in dem Jahr, wo Tokio war, würde ich schätzen.
Aber man hat fast das Gefühl, es war so ein bisschen immer in dem Moment, wo es dann wirklich drauf ankommt, dann hat es auch funktioniert.
Ja, es war natürlich so, wie gesagt, erst war 2016 bis 2019 waren Chip und Sam da und sie ist so langsam da so reingewachsen und es hat auch keinen interessiert, ob die ein paar Zeitfehler hatte oder nicht oder mal einen Springfehler hatte oder nicht, sondern die ist so einfach so mitgewachsen. Und dann muss man sagen, tatsächlich 2019, 2020 kamen sie dann so eigentlich auf das 4-Sterne-Level. Da war auch noch, das war jetzt noch nicht alles ideal, aber ich merkte so, wow, ich glaube, da kann schon was gehen. Aber es war immer noch eigentlich Sam Nummer 1. Und das ist dann aber auch wieder typisch Mandy. In dem Moment, wo Sam dann nicht konnte, hatte ich so, also als hätten die miteinander gesprochen, glaube ich jetzt nicht wirklich, aber als hätte er gesagt, sorry, also ich kann das jetzt nicht, du musst es jetzt in die Hand nehmen. Die sagt, ja, tja, mach ich. Schon kein Thema. Auf mal war die Ende 2020 auf 2021 gefühlt ein anderes Pferd auch. Ach, ich meine, du kann man sagen, ja, hat sich weiterentwickelt und so. Das war schon wirklich nochmal einen Schritt weiter. Allerdings war sie dann natürlich auch klar die Nummer 1. Und manchmal macht sowas ja auch was mit einem Pferd. Unbewusst irgendwie. Und dann war für mich also absolut herausragend eigentlich ja Tokio und Pratoni, weil da hatte ich wirklich am letzten Tag im Springen das Gefühl, die weiß das. Die macht keinen Fehler. Also die hat die sprang ja sehr, sehr gut. Die konnte immer mal einen Fehler machen, wenn die hat manchmal so ein bisschen ausgehauen mit der Hinterhand und hatte dann manchmal einen Hinterhandsfehler. Das ging immer besser am Tag nach dem Gelände, ich glaube, weil dann auch ein bisschen Energie und Druck raus war. Aber in Tokio und Pratoni, was ja wirklich reell schwere Springen waren, beziehungsweise 2 Springen, hatte ich das Gefühl, die weiß das irgendwie. Also wenn ich mich jetzt nicht kolossal vertue, dann turnt die hier rüber. Und das waren irgendwie die beiden Prüfungen, die wichtigsten waren in ihrer Karriere. Und da hätte ich mich andersrum draufsetzen können. Ich glaube, da wäre die Null gesprungen. Und das ist echt krass. Also so ein Gefühl hatte ich mit einem anderen Pferd noch nie, dass man so denkt, irgendwie wissen die das jetzt. Man ist so voll im Flow quasi.
War das dieses Phänomen, was man aber, also was ja viele sagen, wenn ein Pferd so mitläuft und dann wird es die Nummer 1, dass es dann halt auch nochmal anders aufblühten.
Kann schon sein. Also ich meine, man denkt ja immer, also man malt ja jetzt keine schlechte, nur weil er nicht die Nummer 1 ist, aber es kann schon sein, dass man die Nummer 1 selber, da guckt man vielleicht doch nochmal einmal genauer hin oder die kriegen nochmal dies oder man macht nochmal das oder sind dann vielleicht so die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen und die auch einem Pferd mit viel Charakter ja nochmal ein anderes Gefühl geben. Also es mag schon sein. Mandy konnte ja auch nicht gut stillstehen, also in der Dressur nicht. Aber in der Siegerehrung ging das top. Also wenn die vorne platziert war, stand die wie ein Denkmal.
Ist ja auch so geil, ey. Aber für dich war ja diese ganze Olympia-Vorbereitung, wenn man jetzt mal so 2 Jahre nimmt als Zeitraum, auch krass, ne? Also 2019, 2020, 2021, erst mit Ich weiß nicht, ob du erst mit Sam oder Chip geplant hast, aber dann ist Chip weg und dann war Sam und dann war Mandy. Das war ja doch eine sehr...
Ja, so ungefähr, genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ende 2018, also schon Richtung Tokio gedacht habe, jetzt nicht so krass, dass ich das so fest jetzt fertig geplant hatte irgendwie mit Chip, aber natürlich wäre der wahrscheinlich erstmal irgendwie Nummer eins gewesen. Und dann, ich überlege gerade 2019, ach genau, da war Sam ein paar Monate verletzt. War nicht so schlimm, aber der ist dann deswegen nicht Lomülen gegangen. Aber da war ja, war da nicht auch schon, nee, Corona kam Anfang 2020, ne? Ja gut, dann war ja eh recht schnell klar, da wird jetzt keiner draus aus den Olympischen Spielen. War auch für mich persönlich jetzt besser, weil ich war auch nicht so weit. Also dann gab ja einige, die gesagt haben, also sieht man, das kann von zwei Seiten natürlich betrachtet werden, die hatten ein Pferd, das war in dem Jahr 2020, was weiß ich, 17 Jahre alt und das hätte noch genau gepasst und im Jahr später waren sie dann einfach zu alt oder so. Das gibt es natürlich auch. Bei mir war es jetzt eher so, dass das für 2020 irgendwie knapp geworden wäre alles und dadurch, dass ich ein Jahr mehr hatte, ja, sich das irgendwie dann ausgegangen hat. Wobei ich Ende 2020 wollte ich dann 4-Stern-Lang-Quali und war, also Sam hat gewonnen, die 4-Stern-Lang in Strigom und mit Mandy hatte ich da, also Strigom war immer nicht so ihr Pflaster, Sprung, ein Stopp, auch so völlig random, also alles, was schwer war, gar kein Problem, aber da hinten raus dann nicht, sodass die ja noch nicht mal qualifiziert war für Tokio im Jahr da drauf. Und dann ja, weil der ganze Winter ja mit meinem Vater und so und dann Corona und keiner wusste so richtig. Und dann kam noch Herpes Anfang 2021.
Ach Gott.
Und Sam hatte ja, also Sams Infekt war auch über die, also in dem Winter habe ich sowieso gedacht, was soll ich mit Olympia, ich irgendwie andere Sorgen. Und habe da auch nicht, also in dem Moment, als Sam dann das Auge, wir entfernt haben, gesagt haben, der muss das jetzt nicht versuchen Richtung Tokio, hatte ich damit so ein bisschen, hatte ich das eigentlich ein bisschen beiseite gelegt und gedacht, das ist mir jetzt hier, ist auf gut Deutsch war es mir dann auch egal, weil das war so viel und auch hier die, also die ganze Stimmung mit diesem ganzen Corona war ja irgendwie auch mühsam gruselig. Und keiner wusste, was wird. Dann war auch noch Herpes, das war nämlich in dem Frühjahr, wo dann auch noch Turniere abgesagt wurden. So dass ich dann mit Mandy, ich bin dann nach Radolfzell gefahren, um dann nach Sumur, um 4-Stern-Lang zu reiten, weil dann wiederum, vielleicht auch typisch, ich habe gedacht, naja, du musst ja zumindest mal versuchen, jetzt hier deine Quali zu kriegen, wer weiß, was kommt. Und fühlte sich gut an und ging auch in Radolfzell gut und in Sumur schon wirklich, also dachte, okay, krass, irgendwie ist das doch eine Nummer anders als im letzten Jahr. Und wo ich selber gar nicht so dachte, das geht jetzt Richtung Tokio. Ich weiß aber, dass Pietro, hat er mir zumindest im Nachhinein erzählt, da schon dachte, ja, also wenn die das jetzt so durchzieht und Lomülen nochmal so liefert, dann nehmen die mit, war er der Meinung. Hat er mir aber nicht gesagt.
Gut.
Und ich hatte, ja, eigentlich war das Ziel EM, weil ich wusste, es gibt ja auch noch eine EM und das passt ja ganz gut. Andersrum fühlte sie schon wirklich, wirklich gut an. Und ich hatte immer Vertrauen irgendwie darin, dass die sowas abgeklärt machen würde. Mhm. Also zum Beispiel anders als Sam, der ja mal so ein bisschen anfällig für irgendwelche Besonderheiten war und auch ein bisschen cookig sein konnte und so, war Mandy eigentlich sehr straight so in dem, was sie gemacht hat oder auch nicht. Aber du hattest nie Sorge, dass sie plötzlich irgendwas Überraschendes macht. Also ich wusste eigentlich immer ziemlich genau, was macht sie oder was mag sie halt nicht, aber die war jetzt nicht immer für eine Überraschung gut, wie man so schön sagt, sondern eigentlich immer sehr relativ berechenbar in allem, was so passiert. Und deswegen in dem Moment, wo das dann in Richtung Tokio ging, da dachte ich wiederum, ja, ich glaube, das wird schon gehen. weil die einem auch als Reiter immer so ein Gefühl vermittelt hat von irgendwie weiß sie, was sie tut. Das ist nicht, dass es immer 100% geklappt hat, aber man war sich, also ich war mir nie unsicher, ob die das jetzt kann oder so, sondern ja, sehr straight immer irgendwie.
Okay, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Mandy war dann irgendwie bereit und so, aber es muss ja trotzdem so ein Gefühl von, du hast ja in Rio eher, sag mal, schlechte Erfahrungen mit Olympischen Spielen gemacht, wenn ich es mal so, oder es lief zumindest nicht so, wie erhofft. Und dann sind Olympischen Spiele ja doch was Großes und wo jeder hinguckt und wo jeder noch ewig drüber redet und so weiter. Also irgendwas hat Mandy ja in dir mit dir gemacht, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich probiere das nochmal, auch wenn ich mich wieder auf diese Riesenbühne begebe und zack, hier bin ich wieder.
Ja, also wenn ich irgendwas nicht mag, dann ist es Dinge halb zu lassen. Deswegen, unabhängig jetzt von Mandy oder Sam oder so dieses Thema Olympische Spiele und ja, doch die Aussage, die kann ja eh kein Championat reiten oder was weiß ich, da war ich jetzt nicht so fein mit, dass das irgendwie so, oder wenn, also jetzt Rio, einzigen Olympischen Spiele und dann irgendwie so Halbmurks, das gefällt nicht. Also ich hatte schon den Drang, dass, ob jetzt für die anderen Leute oder vielleicht auch vor allem für mich selber, irgendwie mal einmal so hinzustellen, dass also ich kann das ja. Ich war mir schon immer ziemlich sicher, es liegt jetzt nicht daran, dass das Olympische Spiele sind, dass das nicht klappt, weil ich wusste, ich kann auch mit Druck am letzten Tag ein Springen reiten und ich kann auch mit Druck ein Gelände reiten und ich hatte jetzt keine Olympiaphobie in dem Sinne, aber es ist natürlich eine große Bühne immer, ne? Also Olympische Spiele ist, kann man mit keinem anderen Championat oder Turnier vergleichen. Alles, was da drumherum kommt, Vorbereitung vor Ort, dann auch der Druck, wobei das muss ich auch sagen, je öfter man das macht, desto mehr gewöhnt man sich dran. Schon, also da hatte ich schon auf jeden Fall den Ehrgeiz, dass das jetzt nicht das gewesen sein soll, weil wenn ich der Meinung bin, irgendwas geht besser, dann will ich es auch nochmal versuchen, sozusagen. Und deswegen war das schon irgendwie immer Ziel, dass ich sage, also wenn das irgendwie geht, dann will ich da auch hin. Wobei, wenn das sich dann hätte ergeben hätte, dass es nicht klappt, gut, dann ist es so. Also es ist für mich immer nicht irgendwie lebensentscheidend, dass das dann in dem Moment so funktionieren muss. Aber wenn ich mir so ein bisschen was vornehme, dann lege ich mir eigentlich so einen Plan zurück und sage, okay, also wenn es so idealerweise so läuft, dann läuft es jetzt so und das Plan A, gut, Plan B gibt es auch immer noch. Und dann bin ich aber mit dem Ziel fertig sozusagen. Dann denke ich nicht mehr jeden Tag über Olympische Spiele nach, sondern dann ist es der Weg dahin. Und mein Gott, vor so einem Olympischen Gelände bist du schon nervös, oder ich zumindest nervös, weil das jetzt schon nicht ohne. Also man hat ja, ich habe keinen Schiss davor, dass ich jetzt stürze oder mir was tue, aber das wird es ja schon abliefern. Aber mit Mandy war ich schon irgendwie so der Meinung, das hat gute Chancen, dass das funktioniert. Und am geilsten war eigentlich dann dieses Springen, weil erste Springrunde war ja fürs Team, da dachte ich, oh, okay, mal gucken. Und da sprang die so gut, dass ich dachte, das läuft, das heute soll es sein. Da bin ich jetzt mal Abendessen gegangen, habe mir das Video nochmal angeguckt, abnormal, guck mal, wie das jetzt springt. Und war irgendwie recht zuversichtlich, dass das schon werden wird und dachte mir auch, also schlimmstenfalls hat sie wahrscheinlich einen Fehler, dann hast du immer noch, weiß nicht, Silber oder Bronze, ist auch okay. Und damit war ich da irgendwie dann ganz fein. So. Also das, ich glaube, dass es sehr daran lag, dass Mandy so, die hat mir irgendwie das Vertrauen gegeben, dass wir das zusammen hinkriegen. Also sie hat es jetzt auch nicht alleine gemacht, aber ich wusste, dass sie es kann und dass sie, ja, nicht, die macht keine plötzlichen Dinge. Ich kann meine Vorbereitung, meinen Plan durchziehen und dann wird es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch irgendwie solide funktionieren. Gut, trotzdem ist man am Ende auch meistens froh, wenn man das dann fertig hat, so ein Championat. Aber ja, und das an Tokio fand ich eigentlich ganz cool. Man hatte ja seine Ruhe da vor Ort. Also wir haben das ja irgendwie so gemacht. Die Leute haben am Fernsehen zugeguckt. Was ganz was anderes ist, als wenn man die Menschen drumherum hat. Und das fand das gar nicht so schlecht in dem Moment. Jetzt dann nochmal Paris, war dann wiederum jetzt für den dritten Anlauf sehr, sehr cool, weil jetzt konnte ich es auch mehr genießen mit den Zuschauern und insgesamt war ein bisschen weniger Druck auch da für mich. Aber so für Tokio war das irgendwie, für mich war es eine gute Umgebung.
Wusstest du vorher, dass da noch nie eine Frau in der Vielseitigkeit gewonnen hat?
Nee.
Oder gab es diese Story erst später?
Also die Medien hatten das anscheinend sehr auf dem Schirm. Ich meine, klar hatte ich mich daran erinnert, dass also Bettina und dass Bettina das aberkannt ja wurde wieder. Hätte aber gedacht, dass es schon mal jemand anders gewonnen hat. Wusste ich nicht. Haben die mich dann in der Pressekonferenz gefragt. Da musste ich mir also überlegen, okay, was heißt das denn jetzt? Wirklich gedacht, weil auch Frauen ja schon so ziemlich alles andere gewonnen haben in der Vielseitigkeit, dass das wohl auch olympisch schon mal funktioniert hat, aber scheinbar nicht.
Ja, in die Geschichte eingegangen.
Warum? Also für mich gibt es keinen Grund, also keinen wirklichen Grund, warum das noch nicht bei einer Frau geklappt hat. Also, ob du jetzt Weltmeister wirst oder Olympische Spiele gewinnst, die Prüfung ist irgendwie quasi die gleiche. Aber muss sich natürlich auch ausgehen am richtigen Tag.
Naja, und auch Batman und Burley haben ja schon viele Frauen gewonnen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, also welche prozentualen Anteile, aber das ist ja auch schon viel passiert.
Jo.
Nach Olympia Gold, was hat sich so verändert? Also wir haben schon mal, glaube ich, über Olympia kurz gesprochen und da hattest du, glaube ich, gesagt, oh, ich habe das noch gar nicht verarbeitet, ich weiß noch gar nicht, wie das hier alles, weil jetzt ist es ja schon ein bisschen her und jetzt kannst du mal sagen.
Ja, ich sage mal, was verändert sich? Alles und nichts. Ich würde jetzt mal sagen, zu Hause, in der normalen Arbeit, dem Pferd ist das egal, wie viel du gewonnen hast. So, die muss ich jeden Tag reiten, also es muss, aber ich meine, die sind jeden Tag, das ist die Arbeit im Alltag ist nicht anders. Und keine Ahnung, also letztens habe ich mit einem Doppellonge gemacht und die Doppellonge war so dreckig eingesandet und dann hatte ich die so überall an mir dran und dann kam ich rein abends und Pierre so, was hast du denn gemacht? Bist du irgendwie auf Bauchtüren gerutscht? Ich sage, nee, so schlimm. Du siehst ja aus. Also weißt du, wo man, das hat jetzt nicht besonders viel mit
Glamour.
Weiß ich nicht, Glamour zu tun. Ist aber auch in Ordnung für mich, also absolut. Was sich natürlich ändert, ist ja die Wahrnehmung. Also jetzt ein bisschen weniger wieder, aber so in der ersten Zeit guckt natürlich jeder hin. Und es hat auch jeder eine Erwartungshaltung. Vor allem, also die Profis jetzt nicht so sehr, aber so alles das, was danach kommt. Und so an so Schlagzeilen wie, weiß nicht, Lieschen Müller siegt und schlägt Olympiasiegerin Krajewski und ich, was weiß ich, bist eine Artigartigkeit mit einem Fünfjährigen geritten, bist froh, dass da nicht aus dem Viereck gefallen ist. Wo ich so denke, oder jeder, der so ein bisschen viel Reitsport kennt, sagt, ja gut, okay, nur weil du einmal Olympiasieger warst mit Pferd X, gewinnst du ja nicht jede Prüfung mit jedem Pferd, ganz normal. Das ist aber natürlich nicht für jeden so normal. Also das muss man so ein bisschen sich dran gewöhnen und sagen, gut, sei es drum, weil das natürlich vorher war es nicht so ein Thema. Also da bist du einfach wie alle anderen ein bisschen mitgeritten. Und ich sag mal, positiv natürlich, irgendwie ergeben sich auch mehr Möglichkeiten. Mhm. Aber aus denen, denke ich, muss man auch was machen. Also es ist ja nicht, dass man viel Geld gewinnt oder einem plötzlich die Leute Geld hinterherwerfen oder auch jetzt Sponsoren und Firmen auch jetzt nicht so, dass sie sagen, hier, nimm es und mach was draus, aber es ist natürlich Interesse da und es ergeben sich Möglichkeiten, ob das jetzt vielleicht Möglichkeit ist, also Pferdebesitzer oder irgendwie eine Kooperation oder vielleicht ein Sponsor, aber muss man trotzdem ja auch dann bedienen. Also ich würde jetzt sagen, auf dem Titel Olympiasieger kann man sich jetzt auch nicht für immer ausruhen, so für einen Werbepartner zum Beispiel, aber es hilft. Ne? Also es hilft, wenn man dann, ja, denke ich, weiter was draus macht. So. Und für mich selber, ach, der Sport sorgt ja ziemlich schnell dafür, dass man sich sortiert. Also es ist, ja, mal bist du Olympiasieger und in der nächsten Woche fällt man von irgendeinem Sechsjährigen runter, weil weiß ich nicht was. Also Höhenflug dauert ja meistens nicht zu lange. Ja, ich fühle mich an den meisten Tagen irgendwie relativ normal. Das ist natürlich schon, also mir hat es irgendwie eine gewisse Ruhe, weil ich es geschafft habe. Was nicht heißt, dass ich es nicht wieder will, aber also ich weiß, ich habe das hinbekommen. Und ich weiß auch, was es einem bringt oder auch nicht bringt. Also ich glaube, ich wäre auch nicht weniger zufrieden mit meinem Leben, wenn ich nicht Olympiasieger wäre. Aber es ist irgendwie was sehr befriedigend.
Ja, auch ein bisschen befreiend, ne? Man hat das jetzt geschafft. Klar, wäre schön auch nochmal, aber du hast es ja schon. Also das ist ja schon
so irgendwie genau. Cool. Ja, man hat es und ich glaube, wenn ich jetzt überlege, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es gibt ja sehr viele motivierte, auch junge Sportler und hey, unbedingt Olympische Spiele oder olympische Medaille oder Olympiasieg, das ist auch super, also da so drauf hinzuarbeiten. Wenn du es aber hast, dann weißt du auch, wie es ist. Man stellt sich das immer ein bisschen krasser vor, als es ist, glaube ich, am Ende. Also du denkst, es ist jetzt nicht so, als würde der Heilige Geist auf dich niederkommen und du bist neuer Mensch danach. So, ne? Das ist so, Olympiasieger, okay, und jetzt? So, was jetzt? Ja, irgendwie müssen es doch noch morgens aufstehen. Also dann irgendwie, das musste ich auch so ein bisschen für mich erst mal sortieren. So, was heißt das jetzt für mich?
Ja.
Macht das jetzt was mit mir oder nicht? Oder keine Ahnung. Und es ist ja dann, es gehört ja so viel auch drumherum dazu. Und ich sag mal, mit einem Pferd einmal Olympiasieger zu werden, ist natürlich eine super Sache, aber das macht jetzt auch nicht meinen Job aus, sozusagen. Also das irgendwie zu nehmen und daraus weiterzugehen, ja, also ich glaube, es kann einen schon befreien und einem viele Möglichkeiten bieten. Und ich finde es irgendwie einfach ziemlich cool, dass ich das geschafft habe. Und ich würde auch gerne nochmal eine olympische Medaille gewinnen. Aber wenn es nicht passiert, ist auch okay. So, würde ich sagen.
Im Jahr nach Olympia bist du ja noch WM in Pratoni geritten mit Mandy. Deswegen hatten wir ja eben schon ganz kurz angerissen. Also ich meine, du bist da Zweiter geworden, ist jetzt auch nicht, also sollte man hier auch einmal erwähnen bei einer Weltmeisterschaft, also auch nicht so schlecht. Aber dann habt ihr entschieden, dass sie quasi in Rente, ich meine, die war 12.
Gut, also wenn ihr hat einen schwarzen und einen weißen Huf und der weiße Huf war immer so ein bisschen schwächer. Also sie hatte zum Beispiel auch Eisen mit Platten, weil in dem Moment, wo sie ein bisschen mehr gemacht hat, der weiße Huf die Trafte nicht so gut gehalten. Also er ist tatsächlich schneller flach geworden als der schwarze. Das hatten wir so immer ganz gut im Griff. Aber in dem Winter dann auch in Richtung 23 hat, ja, also ich will jetzt nicht ins letzte Detail gehen, aber ich sag mal, eine Problematik im Huf entwickelt, tatsächlich in diesem weißen, wo wir eine Weile geschaut haben, kriegen wir das hin? Wird das gut genug? Ist das richtig belastbar oder nicht? Und dies und das und jenes, was man so macht. Beschlag abwarten, wieder anfahren, doch wieder abwarten, dies, das. Und dann gesagt haben, boah, also das ist uns irgendwie zu riskant, damit jetzt loszureiten auf die Gefahr hin, dass sie dann vielleicht, weiß ich nicht, in der Prüfung ein schlimmeres Problem hat oder weiß ich nicht, dann reitet man eine lange Prüfung und dann steht man da am Sonntag und die kommt nicht, die Verpassung oder so. Und ich war dann der Meinung, also ich will das auch nicht versuchen, weil die war Olympiasieger, die ist Teamweltmeister, eins und zweite. Besser kannst du ja nicht deine Karriere beenden. Und ich wollte auch irgendwie für das, wie soll ich sagen, also ich wollte es für das Pferd nicht, dass die dann so einen blöden Abgang hat. Mhm. Hätte natürlich funktionieren können, aber das Risiko war uns dann irgendwie zu groß, es zu probieren. Und dann probierst du so eine Saison und dann wackelt es immer und dann vielleicht ja und vielleicht nein. Und am Ende muss ich sagen, ja, nee, ging doch nicht. Das wollte ich irgendwie nicht. Und ich gesagt, wisst ihr was? So, wir lassen das jetzt. Die ist, also jetzt ist sie lahmfrei und alles, ne, läuft ohne Eisen auf der Beine, hat ja auch ihre Fohlen und das ist alles gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie 100% belastbar wäre. Mhm. Aber jetzt werde ich es auch nicht mehr probieren.
Na gut. Jetzt hat sie ja schon ein Fohlen bekommen, ne?
Ja. Der ist abgesetzt. Boah. 2 Wochen. Sitzt beim Professor. Der hat mich auch ganz süß angerufen vor ein paar Tagen und sagt, Julia, ich hatte einen richtig schlechten Tag. Ich hatte ganz viele Zoom-Meetings, was man so mit 90 macht.
Ja.
Und dann bin ich aber zu Amarello, also ich nenne ihn immer Mo. die nennen ihn Amarello, also als Amarello Tonic und Cascadello und Amonde, ne? In die Box gegangen und habe dann eine halbe Stunde mit ihm so Zeit verbracht und ein bisschen gekuschelt und dies und das. Und jetzt geht es mir viel, viel besser. Ja, guck, das ist doch, dafür hat man sie doch. Und seine Frau, die hat, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob auch von Cascadello, auf jeden Fall auch einen Fohlen. Und jetzt wachsen die den dabei, den auf dem Fohlenhof zusammen auf. Und das finde ich auch sehr schön.
Das ist wirklich süß.
Der Professor auch so Freude dran hat und das, also das Fohlen an sich, das ist ja einfach original Mandy. Man könnte ja denken, ich hätte sie geklont, habe ich aber nicht. Aber komplett die gleiche Zeichnung, alles, also auch 3 weiße Beine, 1 schwarzer, die Blässe gleich, alles gleich, richtig krass.
Der Wahnsinn, aber da war ja noch ein anderer Hengst drauf, hätte ja auch ein bisschen anders aussehen können, aber Mandy hat gesagt, so wie sie immer war, straight. Du wirst jetzt genau
so
wie
ich. So war das, genau.
Außer keine Stute, ne? Ist ein Hengst.
Ist ein Hengst, genau. Cascadello macht ja aber auch mal ein bisschen bunt. Also von daher wäre jetzt unwahrscheinlich, wenn das so ein ganz einfarbiges geworden wäre. Wie alt ist denn, wenn die denn jetzt?
15.
15, genau. Weil sie jetzt auch nicht jünger wird, dann gesagt, wir gucken mal, ob sie wieder aufnimmt. Hat sie dann auch. Allerdings mussten wir einen Moment warten. Ich dachte, okay, können wir jetzt aber, dann kann man vielleicht im Jahr drauf mal Pause machen, weil je älter ja nicht unbedingt, je besser bei so einer Studie. Also ist jetzt nochmal tragend, diesmal von, ach, das habe ich noch nicht öffentlich mitgeteilt, Anglo-Araber.
Jetzt im Podcast, die Sensation.
Nein, sie ist tragend von einem Anglo-Araber. Ich werde das mitteilen, wenn es entweder ein bisschen weiter ist oder es schon da ist.
Okay.
Weil ich mal gucken wollte, was passiert, wenn du Blut drauf machst. Und mein Traum wäre ja, wenn da jetzt eine Stute rauskommt. Weil dann hätte ich Mandy ja einmal weiterentwickelt noch.
Quasi nochmal verbessert.
Nochmal verbessert. Vielleicht. Ja, und dann mal gucken. Dann, also ich wollte jetzt nicht 10 Fohlen daraus ziehen, was soll ich alle mit denen anfangen. Aber irgendwie macht es, wie alles, ja, auch sehr süß und mit sehr viel Ruhe. Passt auch gut auf ihr Fohlen. Also darf auch nicht jeder ran, aber die sie kennen schon. Ist auch mit ihrer ist in so einer Studentruppe da unterwegs und ich glaube, die ist sehr zufrieden dem Leben. Die hat ihren Teil geleistet und jetzt kümmert sie sich um sich selbst und ihre Freundin und ihren Nachwuchs.
Ja, genau, das wäre nämlich noch meine nächste Frage. Wie ist sie so als Mama? Weil ich finde, man kann sich das immer so schwer vorstellen, wenn so Stuten so leistungsorientiert waren, ob die dann das auch gut machen mit Fohlen.
Doch, gut. Unaufgeregt, würde ich sagen. Mhm. Also die Geburt ging auch relativ schnell. Ich habe hier über Kamera morgens mitgeguckt, quasi. Und hat dann sofort, also ja, wie eben, unaufgeregt. Kümmert sich gut, passt gut drauf auf, aber auch nicht, die ist so auch abgeklärt, wie mit allem irgendwie. Und ich hoffe, der hat es vorhin was von mitbekommen. Auch so.
Und den wirst du dann aber auch reiten.
Ja, irgendwann werde ich den wohl auch reiten, dann denke ich. Ja, ich bin gespannt. Gut, jetzt ist er ja noch ein Fohlen.
Das geht schneller, als man denkt, Julia. Das geht schneller, als man denkt.
Ja.
Meins ist jetzt schon anderthalb. Also ich habe noch anderthalb Jahre, dann geht das los.
So. Ja, dann geht das kurz los. 6, 8 Wochen, dann ist ja schon wieder Pause. Okay. Danke fürs erste Treffen, ciao.
Reitest du selber überhaupt an?
Also ich habe jetzt nicht dauernd welche zum Anreiten. Am liebsten nehme ich die irgendwie mit 4, wenn die schon mal auch angeritten sind. Jetzt tatsächlich diesen Herbst haben wir einen angeritten, und zwar einen Halbbruder von dem Box Tonic von uns, auch aus Cascadello, weil ja, den haben hier Gestüt Fohlenhof als Fohlen auch gekauft und dann ist der erst bei denen und dann in Holstein aufgewachsen und jetzt wird der 4 und dann stand so im Raum, mache ich jetzt mit dem und gesagt, ja, ich kann den wohl mit nach Italien nehmen. Dann können wir den hier ein bisschen anreiten und dann gucken wir mal, ob der vielleicht den Sommer über hier bleibt oder was er dann macht. Aber ja, meistens kommen die angeritten. Aber der war jetzt sehr unkompliziert. Also so nach 5, 6 Mal Reiten, der wird jetzt ausreiten gegangen. Läuft er weiterher. Und mache ich dann, also ich meistens so 6, 8 Wochen und dann machen die irgendwie wieder ein bisschen Pause. Hier ist ja mehr. Auch tatsächlich im Sommer ist er dann noch eher warm. Das heißt, der macht jetzt ein bisschen was, dann macht er ein bisschen Pause, dann macht er nochmal ein bisschen was, dann macht er wieder Pause. So, dass sie dann so vierjährig irgendwann mal im Sommer mal 3, 4 Mal aufs Turnier fahren und dann auch gut.
Ja.
Meine Erfahrung ist eigentlich immer, wenn die immer mal was machen zwischendurch und dann wieder Pause machen, dann geht es wirklich unkompliziert. Wenn man so ganz spät anfängt, dann macht es meistens nicht unbedingt leichter und habe einmal, glaube ich, ein Pferd 3-jährig bekommen und dann, weil es sich so ergeben hatte, irgendwie in Gang gehalten. Hat man auch keinen Vorteil. Also kannst du auch genauso gut auf Wiese stellen, ein paar Monate. Die müssen ja auch irgendwie sich entwachsen sind wieder und
ja.
So in Etappen finde ich das immer ganz gut.
Kannst du einen ganz kleinen Exkurs geben zu diesem Namen Tonic, der jetzt gefühlt bei all deinen Pferden auftaucht? Das verstehe ich noch nicht so richtig.
Ja, die Tonics sind eigentlich immer die mir mitgehören. Was dann auch heißt, dass es tendenziell die sind, die irgendwann dann vielleicht doch verkauft werden müssen, weil ich dann von dem Ganzen auch irgendwie lebe. Und da haben wir ja mit Gin Tonic mal angefangen. Das war der Vollbruder von Chipmunk und dann haben wir den gekauft und über so einen Abend mit dem einen oder anderen Gin Tonic uns einen Namen überlegt und dann irgendwann beschlossen, Gin Tonic wäre doch super. Und seitdem werden eigentlich alle die ich irgendwie mitkaufe, ein Tonic.
Ist das dann ein Werbename eigentlich bei der FEI?
Wenn ich sie nachträglich umbenenne, ja. Das ist bei den Franzosen manchmal ein Problem, weil die Franzosen kriegen direkt mehr oder weniger mit Geburt oder wenn die einen Pass kriegen, den Namen. Und der ist auch irgendwo registriert. Und wenn du die dann nachträglich änderst, dann muss ich da, ja, kostet das ein bisschen Geld.
Okay.
Wenn man die von Anfang an so nennt, dann nicht.
Okay.
Also in dem Fall sind dann deutsche Pferde praktischer, weil die kriegen ja immer erst einen Namen, wenn man sie einträgt. Also irgendwann mit 4 oder so.
Ich habe das schon lieber gemacht bei meinem Fohlen. Ich habe das schon fertig, damit keiner meinen Namen klaut.
So, ja, guck ich nicht. Wir haben irgendwann mal einen Fohlen gekauft und 5-jährig hatten uns dann geeinigt, wie der dann richtig heißen soll. Aber das bei deutschen Pferden ja dann, die kriegen den, wie gesagt, ja erst bei Eintragung. Oder vielleicht kann man den auch anders geben, aber im Ausland ist das manchmal anders. Ja. Und ja, deswegen Tonic.
Okay, so, nochmal kurz zurück zu Mandy. Insgesamt, was würdest du sagen, was hast du von Mandy gelernt?
Also, von Mandy habe ich ganz viel darüber gelernt, ja, ins Pferd hineinzuhorchen und, ich sag mal, Anzeichen von Unwohlsein so lange versuchen zu deuten und was zu suchen, bis man irgendwas findet. Sie hat es sehr deutlich, sehr schnell immer gezeigt, aber es gab auch eigentlich immer irgendwie einen Grund. Von Mandy habe ich auch gelernt, an mich zu glauben, weil sie mich im Zweifel einfach auch mitgenommen hat. Mandy hat mir unheimlich Respekt vor der Leistung, die so ein Pferd bringen kann, auch gelernt. Also ich muss sagen, ich bewundere die irgendwie. Ich habe einen unheimlichen Respekt vor der, weil die so krass sitzt manchmal. Also wenn ich bin mehr so Fangirl als beste Freundin von ihr sozusagen, weil ich sie einfach unheimlich beeindruckend finde und besonders beeindruckend finde, nach meinem Gefühl, mit wie viel Übersicht oder auch so Wissen von dem, was sie tut, sie daran gegangen ist. Und ich würde auch sagen, dass also zum Beispiel jetzt die Entscheidung, sie aus dem Sport zu lassen und es nicht nochmal zu versuchen und dass das auch was ist, was ein, also das macht mich total glücklich und zufrieden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe mit ihr, sondern das ist völlig fein für mich. Also auch mal sagen zu können, okay, ist gut und jetzt machen wir was anderes, kann auch sehr viel Freude machen. Mhm. Geht ja nicht nur um Turniere oder so.
Ja. Und wenn du an Mandy eine Sache hättest ändern können, was wäre es?
Wahrscheinlich hätte ich einen Wallach draus gemacht, aber das hätte ich jetzt keine Fohlen. Ja, wenn was anstrengend war, dann war es tatsächlich ihre Stutigkeit. Haben wir auch hingekriegt, war aber auch eine Challenge.
Sehr gut. Okay, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wir sind ja auch schon etwas fortgeschritten in der Uhrzeit. Aber ich habe drei Fragen zum Schluss des Podcasts eingeführt, die ich allen stelle. Was bedeutet Pferdesport für dich?
Pferdesport. Also Pferdesport ist für mich eigentlich die Verlängerung von dem, was ich sowieso jeden Tag mache. Ich würde nicht sagen, ich reite Pferde, um Sport zu machen, sondern ich mache Sport mit Pferden, weil ich gerne reite. Mir macht Spaß, das, was wir gemeinsam erarbeitet zu haben, auch irgendwie zu zeigen und mich darin zu challengen, ist so gut hinzukriegen, wie es geht. Aber eigentlich sollte sich der Sport aus dem entwickeln, was man sowieso im Alltag macht, für mich persönlich, und nicht der Antrieb sein, sich auf sein Pferd zu setzen. Mhm. Dass da natürlich sehr viele Dinge mit reinspielen und Geld und Sponsoren und Besitzer und hast du nicht gesehen, macht sich immer einfacher. Aber ich glaube, wenn man es nicht nur aus einem Ehrgeiz heraus macht, sondern weil man gerne mit seinem Pferd das Optimum erreicht, kann man es auch gut machen.
Mhm.
Und ich gewinne gerne, aber es geht mir nicht nur ums Gewinnen. So. Deswegen bin ich da mit mir ganz fein, wenn ich auch mal nicht so gut bin.
Wenn Mandy sprechen könnte, was würde sie über dich sagen?
Also ich glaube, Mandy und ich, wir wären ziemlich fein miteinander. Also wir würden uns sehr gut verstehen, aber manche sagen, boah, heute habe ich auf die keinen Bock. Dann kommt die schon wieder mit ihrem Dressursattel. Nö, heute nicht. Doch, springen? Nee, ist gut, okay, mache ich. Ich glaube, Mandy, die ist ein Macher. Ja, wenn Mandy ins Fitnessstudio gehen würde, die würde sich richtig zerstören, 2 Stunden lang volle Kanne. Die hätte aber auch, also mindestens 2 Earpods sind eigentlich diese großen Kopfhörer, weil die will auch mit keinem sprechen. Ja, die sieht auch krasser aus als der Rest. hat halt so ein bisschen schäbiges T-Shirt an, weil es ist ja auch egal, was der Rest von ihr denkt. Und die wird halt auch die ganzen bisschen aufgepumpten Wichtigtour locker abziehen. Die macht nochmal 10 Kilo drauf, rechts und links. Dementsprechend, ich dürfte in ihrem Dunstkreis existieren, aber sie käme auch gut ohne mich zurecht.
Sehr gut, ich finde, wir haben jetzt ein ziemlich genaues Bild. Letzte Frage, welchen Menschen in der Vielseitigkeitswelt sollte ich unbedingt mal in den Podcast einladen?
Du stellst mir so Fragen. Den hast du denn schon alles eingebracht? Oh,
viele, aber ich finde die Frage tatsächlich spannend, weil es doch nochmal andere Ideen gibt, wen man so vielleicht inspirierend findet oder von wem man noch irgendwie was lernen kann oder.
Pipperfunnel, den liebe ich immer sehr. Ja. Du musst halt auf Englisch. Aber kannst du doch.
Ja, ich habe Andrew Hoy jetzt eine Special-Folge gemacht. Die lief tatsächlich besser als erwartet. Ich hatte gedacht, mein Publikum springt so halb ab, weil, oh Gott, ist es Englisch. Aber doch, konnte man folgen. Also ich gebe mir Mühe. Pippa Funnel wäre schon, ja, das wäre natürlich auch geil.
Doch, ich bin großer Fan, die ist auch einfach echt cool. Also wirklich cooler Pferdemensch und auch sehr, hat so auch eine ganze Generation in England auch mitgetragen. Als Eventing-Mutti quasi.
Das stimmt. Cool. Vielen, vielen Dank, Julia, für die Zeit, für die Geschichten.
Gerne, immer gerne. Ich hoffe, es gefällt den Leuten beim Anhören. Man hat ja immer viel zu erzählen.
Was für eine schöne Folge. Wie viel ich wieder gelernt habe über die Stuten. Und ich muss schon sagen, es gibt da schon so ein paar Parallelen zwischen Nessie und Mandy. Und dieses Bild von Mandy im Fitnessstudio mit dem Shabby-T-Shirt. Also das werde ich nicht so schnell vergessen. So lustig. Was für eine schöne Geschichte. Ich hoffe, sie bekommt noch viele gesunde Fohlen und ja, kümmert sich weiterhin so gut und wir werden noch ab und zu was von Mandy hören. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so gut gefallen. Danke an Fritz und Frodewien für die Unterstützung dieser Folge. Julia und ich haben die Bürsten ja schon lange im Einsatz und ich möchte sie im Alltag nicht mehr missen. Wenn ihr auch handgefertigte, langlebige Bürsten sucht, auf Wunsch auch mit persönlicher Gravur, schaut einfach mal vorbei auf fritzundfrodewien.de. Mit dem Code Juliane und FF10 erhaltet ihr auch 10% Rabatt, findet ihr aber alles auch nochmal in den Shownotes. Was kommt als nächstes? Ich würde sagen, Anna Sima ist schon wieder an der Reihe. Es fühlt sich an, als würden wir sie wirklich dauernd hören, dabei ist sie nur einmal im Monat zu Gast. Aber ihr und ich, wir freuen uns ja immer auf die Folgen mit Anna, denn sie hat ja auch immer wieder was Neues zu erzählen. Und ich denke, jetzt so die Winterarbeit, ja, das ist spannend mit den vielen Pferden, die sie hat. Und da ist sicherlich auch das ein oder andere zum Mitnehmen für uns zu Hause dabei, um uns auch so ein bisschen zu motivieren, jetzt dran zu bleiben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.